Ja, erstmal vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich habe ja schon mal gesagt, Oberhausen ist ja so, ich will jetzt nicht sagen zweite Heimat, aber da ich ja aus der Baptistengemeinde Duisburg-Hamborn stamme, die vor vielen, vielen, vielen Jahren eine Tochtergemeinde dieser Gemeinde war und ist da immer noch irgendwo eine Verbundenheit und man kennt sich doch schon ganz gut. Ja, ich stelle euch mal eine Frage. Habt ihr es eigentlich schon hinter euch? Ach, jetzt wollt ihr natürlich gerne wissen, was? Natürlich meine ich nicht euer Leben, denn sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Nein, ich meine den Urlaub. Ob ihr wirklich schon in Urlaub wart oder diejenigen, die gar nicht vorhaben zu fahren, ob sie zumindest die Zeit zu Hause genossen haben. Also Jutta und ich, wir haben den Urlaub schon hinter uns. Wir waren auf Rügen, wir waren in den Niederlanden und wir waren im Harz. Hört sich jetzt viel an, überall immer nur ein paar Tage. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht und wenn man in Urlaub fährt, wenn ihr vielleicht die Bilder mal zeigt, dann habe ich dem Sigmund geschickt, weiß ich nicht. Dann haben wir keine Bilder, auch gut. Ja, dann können wir nichts dran ändern, machen wir ohne. Dann muss ich euch die Bilder erzählen. Also ich hatte Bilder geschickt von einem Andenkenladen, so den man im Urlaub immer vorfindet. Und ich kenne uns ja und manchmal kann man nicht umhin, da muss man einfach reingehen. Den ganzen bunten Vierlefanz vor der Tür, dann muss man reingehen und gucken, was da alles so gibt. Und dann kauft man manchmal Sachen, die kein Mensch braucht. Ein Glas mit Muscheln, die nie an der Ostseeküste gelegen haben, oder ein kleines Buddelschiff oder sonst irgendwelche verrückten Sachen, die dann irgendwann später in der Ecke landen. Wir waren also unterwegs, jeden Tag. Und das ein Leben lang. Also nicht nur im Urlaub, eigentlich, sondern immer. Und manche Wege, die wir gehen, so wie jetzt im Sommer auf Reisen, Neues entdecken, zu Bekanntem zurückkehren, Ruhe und Meeresrauschen genießen und den Tag in einem völlig anderen Rhythmus erleben. Wir sind gern unterwegs, wenn der Alltag unterbrochen wird und wenn wir neue Horizonte sehen dürfen. Wir sind gern unterwegs, wenn wir so eine Ruhephase vor uns haben. Und diese Wege gehen wir wirklich gern. Aber viele Wege sind auch mühsam. Der tägliche Weg zur Arbeit, der Stau am Morgen, das Gedränge am Abend in der S-Bahn und dann die müden und verbrauchten Gesichter, die wir dann auch dort sitzen sehen und die Angst, das Pensum nicht zu schaffen auf der Arbeit, dass man den Anforderungen des jungen Chefes nicht gerecht wird, nur Stress. Und jeden Abend zurück mit dem Wissen, am nächsten Morgen geht der gleiche Käse wieder los. Soll ich euch was sagen? Ich bin heilfroh, dass ich Rentner bin. Mir ging es auch so. Sonntagabend und spätestens Sonntagabend war dann das ganze Wochenende schon dahin. Dann wusste man, morgen früh geht das Theater wieder los. Wir sind also unterwegs, jeden Tag zur Arbeit. Zum Bäcker, zum Arzt, zum Fitnessstudio. Die Kinder bringen wir zur Schule, die altgewordenen Eltern müssen im Heim besucht werden und am Wochenende lädt ein Freund auch noch zum Geburtstag ein. Und da muss man auch noch auf den Friedhof. Habe ich selbst erlebt, ein Kollege ist gestorben, einen, den man zwar gar nicht so gut kannte, weil das Unternehmen ja doch etwas größer war, aber damals war ich Betriebsratsvorsitzender und dann ist man gefordert. Dann muss man dahin gehen. Macht man nicht gern, aber man muss. Wir sind unterwegs, jeden Tag. Wir sind auch ein Leben lang unterwegs. Und manchmal kommen wir im Leben auch gut voran, weil es eben geradlinig ist, weil es eben ist. Aber manchmal wird es auch uneben und kurvig. Wenn ich natürlich schon früh erkennen kann, wo die Lebensreise hingeht, dann freue ich mich und bin dankbar. Dann bin ich zufrieden, dann bin ich super, alles gut und alles läuft. So wie ein sonniger Tag, das Ziel vor Augen, alles prima. Und wir sagen die im Norden, Die Wege, die sind klasse, wo man morgen schon sehen kann, wer abends zu Besuch kommt. Man hat also einen Überblick. Man weiß also, was Sache ist. Aber dann kommt die Stelle, wo diese Biegung ist. Wo ich plötzlich nicht mehr weitersehen kann. Wo ich an einer Kurve stehe und nicht das sehe, was nun auf mich zukommt. Wohin mich der Weg führt. Und noch schlimmer, mitunter kommt in unserem Leben eine Kreuzung. Wo gehe ich denn nun lang? Links, rechts, geradeaus? Habe ich mich verlaufen? Finde ich wieder zurück auf den rechten Pfad? Kann ich Navi bemühen? Kann ich jemanden fragen, der sich auskennt? Ich will euch mal ein Beispiel erzählen, wie es so sein kann im Leben, wenn man den Ausblick verliert und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Als ich noch gearbeitet habe, war in unserer Firma eine Situation, ich hatte Mittagsschicht, wir hatten zwei Schichten damals, ging's Telefon. Kollegin ruft an, hör mal, kannst du heute mal eine Stunde eher kommen? Ist auch kein Problem, haben wir öfter mal gemacht, wenn viel zu tun ist. Ich komme in mein Büro rein, sehe alle meine Damen, ich habe damals so unter Frauen gearbeitet, sitzen und heulen. Ich sage, was ist denn hier los? Dann haben wir mir offenbart, dass der Chef ihnen verkündet hat, dass die Abteilung geschlossen wird, ich inklusive. Da war ein Schock. Ich habe nicht mehr gesehen, wo es weitergeht. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und wenn man dann so Mitte 50 ist, dann kann man sich schon ausmalen, eine neue Stelle zu finden, das ist schwierig. Aber dann kam ein Punkt, wo mir mein Chef plötzlich einen Satz sagte. Herr Többen, machen Sie sich keine Sorgen. Habe ich damals nicht gleich verstanden. Erst später habe ich es verstanden, weil ich nämlich der Einzige war, der bleiben konnte. Und das war Führung von ganz oben. Also eine Wegkurve, die nicht eindeutig ersichtlich war für mich. Und dann sehnen wir uns nach Menschen, die uns helfen können. Ihr kennt das auch, wenn dann einer kommt und euch in einer Situation hilft, dann sagt man, Mann, dich schickt der Himmel. Und um so einen Himmel und um so einen Mann geht es in der Erzählung, von der wir vorhin gehört haben. Aus den ersten Tagen der Christenheit in der Apostelgeschichte. Um einen, den ein Engel schickt, damit er selbst zum rettenden Engel wird. Philippus. Es geht aber auch um einen, der unterwegs ist. Wie du und ich. Einer, der eine Reise von mehr als 2000 Kilometer unternimmt. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe mir da auf den Atlas gestern nochmal richtig bewusst angeschaut, mit Pferd und Wagen 2000 Kilometer zu fahren. Wir stöhnen ja schon, wenn wir mit dem Flieger irgendwo hin müssen oder im Reisebus sitzen und sagen, pff, so lange fahren. Aber mit Pferd und Wagen? Und trotzdem macht sich dieser Mann auf den Weg, dieser Kämmerer aus Äthiopien. Ein Finanzminister der Königin. Doch seine Reise ist viel mehr als nur ein Urlaubstrip. Er ist unterwegs, weil er Orientierung finden möchte, weil er ein Ziel für sein Leben sucht. Er will Kontakt mit Gott aufnehmen und ihn anbeten. Würdest du 2000 Kilometer fahren, um in die Gemeinde zu gehen? Um einfach zu beten, um Kontakt aufzunehmen? Ich stelle mir das gerade so vor. Wir fahren ja heute Morgen von Mörs bis hierhin. Ist ja nicht so weit, aber wenn ich dort laufen müsste, wäre das schon heftig. Aber der Kämmerer macht's. Das Ziel seiner langen Reise auf dem Wagen in den holprigen Wüstenpfaden hat er klar vor Augen. Sein Ziel ist Jerusalem, die hochgebaute Stadt, mit dem Tempel in seiner Mitte als der Ort der Nähe Gottes. Man kann auch sagen, wo Himmel und Erde ganz nah zusammen sind, weil Gott im Tempel wohnt. Dort will er anbeten. Dort will er seine Sehnsucht für sein Leben klären und das Verlangen nach Gott zur Ruhe kommen unter Umständen. Er hatte ein klares Ziel, das Haus Gottes. Ihr, die ihr jetzt alle hier sitzt, hattet ihr heute Morgen auch dieses klare Ziel? Das Haus Gottes, in dem ihr jetzt sitzt? Habt ihr mitgebracht die Sehnsucht, die euch hierher zieht? In das Haus Gottes? Das Erwarten und das Warten schon die ganze Woche über, nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst. Ich kann in die Gemeinde gehen. Wie oft ist der eine oder andere vielleicht schon mal, ich möchte niemandem was unterstellen, Sonntagmorgen liegen geblieben. Ich meine nicht mit dem Auto auf der Straße, sondern im Bett. Und dann kam mir so der Psalmist-Satz in den Sinn: Ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da. Stellt euch das mal vor, ihr müsst bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen Leute, das gleiche Genörgel und das gleiche Gemecker. Immer die gleichen Menschen. Aber um die geht es gar nicht. Es geht um Gott. Es geht um Sehnsucht. Ob der Finanzminister aus Äthiopien damals das gefunden hat, was er gesucht hat? Hat er Antworten auf die Fragen gefunden in Jerusalem, die ihn diesen langen, staubigen Weg dorthin geführt haben? Hat er anbeten dürfen? Sigmund hat vorhin gesagt, Eunuchen, er war ja einer, die durften noch nicht mal ins Heiligtum, die mussten auf dem Vorhof stehen bleiben, die waren gar nicht erwünscht im Tempel. Und er hat sich trotzdem aufgemacht. Ob er neue Perspektiven für sein Leben bekommen hat, das Leben, das er ja nicht verlassen will, das aber noch reicher und kostbarer werden sollte, noch reicher und kostbarer wie der Reichtum, den er ja von seiner Regierung her vertrat. Die Geschichte lehrt uns, dass dieser Erfolg wohl etwas bescheiden ausgefallen ist. Vielleicht waren seine Erwartungen zu hoch. Wie bei vielen, die so auf Reisen gehen. Ihr kennt das ja auch, wenn ihr in Urlaub fahrt, man macht sich sonst wie ein Bild vom Urlaub und kommt hin. Hotel Mist, Betten zu hart, Essen schlecht, kennen wir. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Buch gelesen. Da geht es um eine Muslimin, die halbseitig gelähmt ist und sie möchte unbedingt geheilt werden. Sie macht sich auch auf den Weg bis nach Mekka und lässt sich da 7-mal oder 8-mal um die Kaaba rumtragen. Und was ist passiert? Nichts. Nichts ist passiert. Ist sie Gott begegnet? Und die Muslime sagen ja Allah, ist sie ihm begegnet? Nein. Die Geschichte von Philippus erzählt an dieser Stelle auch nichts von einer Bekehrung oder einer Offenbarung, sondern nur von einem schlichten Reiseandenken. Wenn Gott schon selbst nicht zu greifen und begreifen war, hat Philippus sich ihn in Form einer Schriftrolle mitgenommen. Wahrscheinlich im Tempel, so wie heute auch in Kirchen, so fromme Prospekte und was weiß ich, zum günstigen Preis kaufen können. Fast wie eine Landkarte, aber nicht für den Weg zurück, sondern es ist für ihn die Landkarte für sein Leben. Er kam aus Äthiopien, sehr weit. Und er hat dieses super Souvenir gefunden, das ihm weiterhelfen kann. Der Meinung war er. Dass man damit etwas erleben kann, scheint ihm irgendwie bewusst gewesen zu sein. Vielleicht mal irgendwo gehört, oh, das Wort Gottes ist ganz was Tolles. Eine Orientierung, eine Landkarte für den Weg seines Lebens. Aber wo führt er hin? Und vor allem, wo findet er den Sinn in seinem Leben? Welche Hoffnung kann er schöpfen? Und welche Freude und wie tief und echt ist diese Freude dann? Kann er das Leben gelassen genießen? Wie und wo und wohin? Er liest dann Dinge in dieser Rolle, die wir heute verstehen, aber er nicht. Er verstand gar nichts. Und jetzt stelle ich mir vor, er liest so vertieft in dieser Rolle, auf einmal haut einer neben mir einen Satz raus: Verstehst du eigentlich, was du da liest? Der muss ja zusammengezuckt sein, denn auf dieser einsamen Straße rechnet man noch nicht, dass plötzlich ein armseliger Mensch daherläuft und mir plötzlich helfen will. So Verstehst du, was du da eigentlich liest, ruft Philippus, der plötzlich neben dem Wagen hergeht. Der, der den Engel geschickt hat. Der, der vom Engel geschickt wird. Philippus ahnt, nein, er ahnt nicht, er weiß, dass der Mann aus Afrika auf seinem Weg nicht weiterkommt. Nicht auf dem Weg, den er fährt, nein, auf seinem Lebensweg. Nicht auf seine Reise zurück, sondern sein Glaubensweg ist gemeint. Er bekommt das mit dem Text seines Souvenirs einfach nicht in den Griff. Und wir haben das doch auch schon erlebt. Die Bibel liest sich nicht wie ein Kriminalroman oder eine schöne Geschichte, die mit einem Happy End endet. Gottes Wort ist anders. Gottes Wort ist nicht nur die rot markierte Linie auf einer Landkarte des Lebens. Und oft ist es schwer, den Weg auszumachen. Und wir müssen forschen in der Bibel. Und das macht uns Mühe. Und manchmal haben wir auch keine Lust. Und dann lassen wir sein mit der morgendlichen Andacht. Aber dann ist es doch gut, einen Wegbegleiter zu haben. Wenn ich dir jemanden gebe, hör mal, verstehst du, was du da liest? Oder kann ich dir irgendwie helfen? Jemand, der sich neben mich setzt, den der Himmel schickt. In dem vorhin zitierten Buch geht die Geschichte so weiter, dass diese gelähmte Frau, diese Muslimin, einen Traum hat, in der er Jesus begegnet. Und Jesus ruft ihr zu, komm zu mir, schreibt sie. Wir kennen das aus der Bibel, dass Gott auch durch Träume sprechen kann und das auch heute noch. Ich erinnere an die Stelle, wo Paulus im Traum gerufen wird, komm herüber nach Mazedonien. Und Philippus predigte ihm das Evangelium von Jesus. Was mag der Prediger auf dieser Kutsche ihm gesagt haben? Und vor allem wie? Eine steile Predigt von ganz oben? Oder hat er den Reisenden in den Mantel Gottes Liebe gehüllt? Hat er ihm gesagt, dass Gott Liebe ist? Das Ergebnis dieser Predigt ist der Ausgang dieser Geschichte also, macht mir Hoffnung, dass Philippus nämlich die richtigen Worte gefunden hat. Oder besser, dass der Engel ihm die richtigen Worte in den Mund gelegt hat. Du suchst Gott und nimmst eine lange Reise dafür in den Kauf. Manchmal machen wir ja auch so irre Umwege. Wir suchen Gott, ja, und suchen ihn da, wo wir ihn eigentlich nicht suchen brauchten. Denn Gott ist näher, als du denkst. Gott ist einer von uns geworden und teilt mit uns unseren Lebensweg. Er ist nicht fern in Gemeinden oder Tempeln. Natürlich ist er auch hier. Aber wir können ihn jederzeit ansprechen. Er ist uns ganz nahe. Er ist uns nahe, wenn wir vor Glück platzen können. Wenn wir wissen, Mann, ich fahre jetzt in Urlaub, Bombenwetter, alles gut. Aber es ist auch da, wenn es uns nicht so gut ist. Er ist auch da, wenn wir Kummer haben. Und hier spricht Jesaja, muss man sich vorstellen, auch circa 600 Jahre vor Christus, spricht Jesaja davon, dass Jesus zur Schlachtbank geführt wird. Und der Kämmerer fragt, von wem sprichst du denn da? Dieser Sohn Gottes hat viele hundert Jahre schon vorher durch den Prophet Jesaja sein Kommen quasi angekündigt und genau gesagt, was passieren wird. Denn auch der Tod konnte die Liebe Gottes nicht besiegen. Denn er lebt und Jesus lebt und er, der sich von seinem Leben leitet, wie der Kämmerer, hat das ganz deutlich erfahren. Eine Predigt auf dem Wagen, sowie ein Religionsunterricht, zum Beispiel im kirchlichen Unterricht, der Weg, der plötzlich zum Ziel wird. Ob der Reisende die Theologie des Jesaja und des Philippus dann auch sofort verstanden hat? Der Mann aus der Herrschaftsetage des äthiopischen Königsreichs wird Mühe gehabt haben, mit den Kategorien Liebe, Leiden und Sterben umzugehen. Als Fachmann wusste er, dass man Schulden zu bezahlen hat. Denn er war ja Finanzbeamter. Er hat die Schulden eingetrieben, die vielleicht beim Staat gemacht worden sind. Und er wusste, was ein wirtschaftlicher Bankrott ist. Und dann kommt jemand und sagt, dir sind alle deine Schulden vergeben. Und doch muss er den Flügelschlag auch des Engels dann gespürt haben. Vielleicht nicht im Verstand, sondern das kann nur im Herzen passiert sein. Er muss gespürt haben, dass seine Suche hier zumindest vorerst zu einem Ende gekommen war. Er muss dort auf dem Wagen gespürt haben, wie nah plötzlich Gott war. Hat er im Tempel so nicht erfahren, sondern in diesem Augenblick, wo Philippus da war. Und nach all dem, nach all dieser Predigt, nach all diesem Erklären, bis hin, wahrscheinlich hat Philippus auch erzählt, dass Jesus sich hat auch taufen lassen, kommt dann der Satz, da ist Wasser. Was hindert mich uns, dass ich mich taufen lasse? Jetzt hatte der Finanzminister begriffen, dass der, von dem im Text die Rede war, immer bleibt. Für seine Hoffnung und seinen erwachenden Glauben will er nun ein sichtbares Zeichen setzen. Noch ein Reiseandenken, aber eines, das ihn verändert. Die Taufe ist es. Vielleicht will er auch sicher sein, dass, wenn der Philippus auch wieder weg ist, doch derjenige immer da ist, der sein Leben nicht verlässt, der bei ihm ist, nämlich Gott selbst. Also nimmt Philippus diese Taufe mit, so als Pfand, nicht als Souvenir, nicht wie wir heute, wenn wir getauft werden, kriegen so eine Karte, da steht dann der Taufspruch drin und da ist ein amtlicher Stempel drauf und. Sondern nimmt dieses Souvenir neben dieser Schriftrolle so im Geistlichen mit sich. Jeden Tag, an dem wir unterwegs sind, will er bei uns sein. Nämlich Jesus im Grau des Alltags, aber auch im Glück schöner Momente. Und jeder Tag auf unseren Lebenswegen sitzt er mit uns vorne. Wir haben ja gehört, Philippus war, der Kämmerer war ja nicht allein. Da steht nämlich der kleine Satz, und er ließ den Wagen anhalten. Also gehe ich davon aus, da saß noch irgendeiner, der den Wagen kutschiert hat. Denn er war ja schließlich ein hoher Beamter, er hatte doch nicht nötig, selbst noch die Zügel in die Hand zu nehmen. Und er ließ den Wagen anhalten. Das in unserem Leben auch mal. Sagen wir doch mal Stopp. Wir müssen unser Leben mal anhalten. Wir müssen mal zur Ruhe kommen an dem Punkt, der uns, wie soll ich sagen, in den Trott gebracht hat. Dass wir wieder wach werden und sagen, Mensch, da ist doch noch Gott. Da ist Jesus, der für mich da ist. Der Kämmerer behält das Ziel im Auge bis an das Ende der Welt. Bis an sein Ende in dieser Welt. Und das bietet uns Jesus an, bis zum Ende der Welt, allen Menschen und darüber hinaus, denn wir dürfen uns ja freuen auf das, was Jesus uns versprochen hat. Es war sicherlich für den Kämmerer ein beschwerlicher Rückweg, aber ich glaube, den hat er gar nicht mehr so gemerkt. Es hat sich viel verändert. Er war nicht mehr der, der orientierungslos war und der ein Suchender war, sondern er war einer, der ein Gefundener war, der was gefunden hat, der Souvenirs dabei hatte, die Schriftrolle und den Gedanken an die Taufe. Und ein Tauferlebnis ist ja immer ein Erlebnis. Ich weiß nicht, wie jeder von euch so die Taufe miterlebt hat. Wir Baptisten haben ja die Angewohnheit, Erwachsenen zu taufen. Ich bin schon damals mit 14 getauft worden und ich muss sagen, wir haben in der Gemeinde so zwei kleine Treppen, da musste man dann hochgehen, dann ging man in den Nebenraum, um sich umzuziehen. Ich habe schallend lachen müssen. Ich habe mich damals gefreut, obwohl ich erst 14 war. Aber das war das Tauferlebnis, das ist mir bis heute haften geblieben. Er hat also Freude, Fröhlichkeit mitgenommen, in seinem ganzen Leben, dieser Kämmerer, ob es bergauf und bergab ging. Und das ist uns auch vergönnt, denn er geht mit. Und ich wünsche euch und wünsche auch mir, dass wir in unserem Leben mit der stetigen Gotteserwartung rechnen und ihn wandeln. Und darum müsste eigentlich sonntags, nehmt es mir nicht übel, wenn ich das sage, es gilt unsere Gemeinde und gilt mir genauso, müsste die Kapelle brechend voll sein, weil wir Sehnsucht nach Gott haben, weil wir Sehnsucht nach unseren Brüdern und Schwestern haben, denen wir hier begegnen. Auch wenn manchmal vielleicht böse Worte fallen, aber letztendlich sind wir doch alle auf dem gleichen Weg. Lass uns darüber nachdenken. Mit welchem Gedanken sind wir in den Gottesdienst gekommen und gehen wir? Haben wir wirklich noch diese Sehnsucht nach Gott? Vielleicht haben wir auch Angst davor, dass plötzlich einer neben uns steht, verstehst du eigentlich dein Leben, wie du es lebst? Und wir erschrecken, wie der Kämmerer, als Philippus plötzlich aufschlug. Lass uns darüber nachdenken. Gott hat mit uns einen Plan. Und jetzt kommt noch etwas, ein kleiner Umkehrschluss. Wir reden die ganze Zeit von dem Philippus, der auf dem Wagen zugeht, und noch viel mehr von diesem Kämmerer. Und der Kämmerer ist in dieser, ich nenne es jetzt mal Missionsobjektrolle, über den wir so gerne als Gemeinden auch manchmal herfallen, wenn jemand den Anschein hat, zum Glauben zu kommen, da machen wir Klimmzüge, um den Mann in die Gemeinde zu, Entschuldigung, zerren oder bringen. Darum geht es gar nicht. Sondern wir sind nämlich gefordert, im Umkehrschluss alle zu einem Philippus zu werden. Bedeutet, wir sind diejenigen, die zu den Wagen in unserer Welt drumherum hinzutreten sollen und den Menschen sagen, verstehst du eigentlich dein Leben? Willst du so weiterleben? Und da gibt es jemanden, der hat ein tolles Angebot für dich. Und das wäre ein Happy End für uns, und für jeden Einzelnen, auch den wir ansprechen. So haben wir zwei Happy Ends, nämlich die Erfüllung, dass Gott mich gebraucht, um anderen Menschen sein Wort zu sagen. Und dann die Erfahrung derjenigen, die den Namen Jesus vielleicht zum ersten Mal hören. Ja, das ist es. Das ist auch die Hauptaussage dieser ganzen Geschichte. Zwei Dinge, sich auf Gott einlassen, sich wirklich bemühen, und dieser Kämmerer hat alles auf sich genommen, und dann zu erfahren, dass Gott da ist. Und dann die andere Seite, wir sind diejenigen, die eigentlich Philippus heißen müssten, wo wir die Menschen treffen, die nach Gott fragen und denen wir dann sein Wort erklären, wie auch immer, ob es Nachbarn sind, Arbeitskollegen, oder auch Rentner, die man morgens beim Kaffee trinken irgendwo trifft. Keine Ahnung. Aber das ist Gott. Ich wünsche euch, dass ihr das schafft und vor allen Dingen, dass ihr wirklich versteht, dass Gott euch meint. Auch mich. Amen.